Martin Heidegger, dem berühmten Philosophen, propagiert wurde. Wir gucken uns aber zunächst mal sein Verhältnis zu Juden an, weil der Antisemitismus natürlich schon ein Kern der Nazi-Ideologie war und natürlich nicht aus dem Nichts kam und irgendwie von Hitler oder von sonst jemand da runtergebracht wurde, sondern schon im 19. Jahrhundert dieser rassistische Antisemitismus sich entwickelt hat, vor dem Ersten Weltkrieg noch mal ganz besonders, weil man ja eben ein Feindbild dann gebrauchen konnte und das noch mal verstärkt hat. Was sagen so einschlägige Zitate in Briefen, zum Beispiel an seine Frau Elfriede? Im Kontext der Judenzählung schreibt er 1916 schon: Die Verjudung unserer Kultur und Universitäten ist allerdings schreckerregend und ich meine, die deutsche Rasse sollte noch so viel innere Kraft aufbringen, um in die Höhe zu kommen. Allerdings das Kapital, das Jüdische. 1920 schrieb er ihr dann: Hier spricht man viel davon, dass jetzt so viel Vieh aus den Dörfern von den Juden fortgekauft wird. Die Bauern werden hier oben allmählich auch unverschämt und alles ist überschwemmt von Juden und Schiebern. Über einen seiner Assistenten schrieb er: Brock, ich glaube nicht, dass er im Seminar arbeiten kann. Merkwürdig, wie da doch dem Juden etwas fehlt. Also das ist der Antisemitismus, den es bei ihm schon vorher gab. Also nicht irgendwie aus purem Mitgerissensein dann 1933, 34, mal so ganz kurz nur, sondern das hatte schon seine Grundlagen vorher bei ihm. Er schrieb Gutachten zum Beispiel über den jüdischen Philosophen Siegfried Marx und über Richard Hönigswald, die dafür gesorgt haben, dass die dann aus den Universitäten ihren jeweiligen entfernt wurden und dann in die Emigration gingen. Edmund Husserl, sein philosophischer Lehrer, sah bei ihm im Mai 1932 dann erst den Übergang zu einem schroffen Antisemitismus. Zur Rassenpolitik kommen wir später, aber im Zusammenhang mit dem Antisemitismus schon noch mal einige Zitate, die dann zum Teil auch nach dem Zweiten Weltkrieg erst gemacht worden sind. Er schreibt in den schwarzen Heften, das waren von ihm sozusagen philosophische Denktagebücher, die aber auch zur Veröffentlichung gedacht waren und die dann erst 2014 aber veröffentlicht worden sind und sozusagen dem Gerede seiner Anhänger, Verteidiger, er sei doch irgendwie, seine Philosophie und sein ganzes Denken sei eigentlich ziemlich unberührt gewesen von der Nazi-Ideologie, vom Antisemitismus, doch ziemlich den Boden entzog. In den schwarzen Heften spricht er explizit von der Bodenlosigkeit des Judentums, also diese ganzen antisemitischen Klischees kommen da bei ihm vor, die statt des Seins, was für ihn ja so wichtig ist, schreibt er extra noch mit Y, die leere Berechnung treibe. Sobald das Geschichtslose, schreibt er, sich durchgesetzt hat, beginnt die Zügellosigkeit des Historismus, das Bodenlose in den verschiedensten und gegensätzlichsten Gestalten gerät, ohne sich als gleichen Unwesens zu erkennen, in die äußerste Feindschaft und Zerstörungssucht. Wieder Bodenlosigkeit, das Geschichtslose, Berechnung, die zähe Geschicklichkeit des Rechnens und des Schiebens und Durcheinandermischens, wodurch die Weltlosigkeit des Judentums gegründet wird. Dann spricht er von der zeitweiligen Machtsteigerung des Judentums. Schon am 22. Mai 1922 hatte Heidegger geschrieben in einem Brief: Diese Juden schrecken vor lauter Geldmacherei vor nichts zurück. Diskussionen um die schwarzen Hefte gab es dann zwar auch noch, weil einige ganz Verbohrte dann immer noch meinten, das sei alles mehr philosophisch gemeint. Das muss man sich mal vorstellen. In der Entwicklung in der Weimarer Republik und dann im Faschismus wo den Juden die Rechte genommen wurden und dann die Vernichtung angedroht wurde und dann auch vollzogen wurde. Ja, waren das einfach mal so philosophische Überlegungen über das philosophische Judentum mit dem Rechnen und Schieben und der leeren Rationalität und Rechenfähigkeit. Nach dem Zweiten Weltkrieg, da wollte ich jetzt noch mal zitieren, nach der Aufklärung über die nationalsozialistischen Verbrechen, Heidegger musste da eigentlich nicht mehr aufgeklärt werden, beklagt Heidegger 1948 eine Rachsucht, nämlich von Juden auch, deren Ziel es sei, die Deutschen geistig und geschichtlich auszulöschen. Diese Angst, die da geschürt wird vor der Auslöschung des Deutschen, die taucht natürlich immer wieder auf. Die taucht dann auch bei Sarrazin auf, die taucht bei Pegida auf, bei AfD auf. Alle wollen uns niedermachen, auslöschen. Die Deutschen schaffen sich ab, sie sterben aus. Das ist alles schon vorgedacht und natürlich mit der entsprechenden tödlichen Konsequenz auch von 1933 bis 1945 ausgeführt worden. Also soweit zum Antisemitismus, zum völlig unbestreitbaren, wirklich brutalen Antisemitismus bei dem großen Meisterdenker Martin Heidegger. Dazu eine Musik, die vielleicht zum Tag passt und auch eine Ehrung für die Opfer von diesem heideggerschen Denken und Handeln sein kann. Snowy Sunday. Albert Mangelsdorf hat mit Colin Wilkie und Shirley Hart eine ganze LP damals aufgenommen, 1968, 69, um mal wieder zu diesem Zentraljahr zurückzukommen. Und eines der Lieder drauf passt genau auf den heutigen Tag und wenn man so aus dem Fenster guckt, nämlich dieses Snowy Sunday. Wir hören dann auch nochmal nach den nächsten Texten, die auch nicht sehr angenehm sind, von und über Heidegger, eine Fassung von Franz Josef Degenhardt mit deutschem Text. Uhr 55 bei Radio Attac auf Radio Rüsselsheim am 18.03.2018 an dem Snowy Sunday, den wir hier in Rüsselsheim noch einmal haben. Unser Thema heute und schon in den letzten beiden Sendungen auch neben anderen Themen die konservative Revolution und ihre Exponenten in der Weimarer Republik, anknüpfend an Alexander Dobrindts Aufruf, doch endlich mal jetzt wieder eine konservative Revolution gegen die Dominanz der 68er durchzuführen. Wir waren jetzt bei Martin Heidegger, kommen nachher noch mal zu Carl Schmitt, also den wohl auch in der Bundesrepublik dann noch prominentesten Exponenten dieser Denk- und Tatrichtung. Also Heideggers Antisemitismus quillt quasi aus ganz vielen Texten von ihm heraus, auch solchen, die schon vor 2014, vor der Veröffentlichung seiner schwarzen Hefte, die er selbst so genannt hatte, das ist keine polemische Herabsetzung dieser Hefte, sondern das waren einfach so schwarze Hefte, in die er seine Denkbemühungen dann eingetragen hat über Jahrzehnte hinweg, aber auch in offiziellen Briefen, zum Beispiel schon 1929, als es darum ging, dass er einen ganz rechten, den Nazis nahestehenden Eduard Baumgarten als Assistenten gewinnen wollte, hat er an die zuständige Stelle, an den Viktor Schwörer, einen Verwaltungsjuristen, geschrieben, um den zu bekommen. Was ich in meinem Zeugnis nur indirekt andeuten konnte, darf ich hier deutlicher sagen, es geht um nichts Geringeres als um die unaufschiebbare Besinnung darauf, dass wir vor der Wahl stehen, unserem deutschen Geistesleben wieder echt bodenständige Kräfte und Erzieher zuzuführen oder es der wachsenden Verjudung im weiteren und engeren Sinne endgültig auszuliefern. Er schreibt auch in diesen schwarzen Heften, das Weltjudentum, aufgestachelt durch die aus Deutschland herausgelassenen Emigranten, ist überall unfassbar und braucht sich bei aller Machtentfaltung nirgends an kriegerischen Handlungen zu beteiligen, wogegen uns nur bleibt, das beste Blut der Besten des eigenen Volkes zu opfern. Ja, klassische antisemitische Bilder und Bilder von dem deutschen Opfervolk. Er hat dann, das zitiere ich jetzt nicht mehr ganz ausführlich, auch zum Rassismus neben dem Antisemitismus, den anderen Rassismen beigetragen, indem er die Beschlüsse zur Rassenpolitik an der Freiburger Uni als Rektor dann nach der Gleichschaltung auch durchgesetzt hatte. Das Haus der jüdischen Studentenverbindung wurde am 20. April vom NS-Studentenbund belagert und dann geplündert und zerstört. Und dagegen hat er nichts unternommen, hat eine Untersuchung darüber dann abgelehnt hat dann eben tatsächlich diese Rassenhygiene und die Rassenkunde an der Uni auch mit durchgesetzt, hatte gute Beziehungen zu Eugen Fischer, einem der Vortheoretiker, Haupttheoretiker, Rassentheoretiker der Nazis. Er hielt dann eine Tischrede zum Gesetz der Gesundheit und Krankheit zur Verhütung erbkranken Nachwuchses, so hieß das offiziell. Jedes Volk hat die erste Gewähr seiner Echtheit und Größe in seinem Blut, seinem Boden und seinem leiblichen Wachstum. Wenn es dieses Gutes verlustig geht oder auch nur weitgehend geschwächt wird, bleibt jede staatspolitische Anstrengung, alles wirtschaftliche und technische Können, alles geistige Wirken auf die Dauer nutz- und ziellos. Spricht von einem Heilungsverbot für das staatsunwerte Leben. Man kann das eigentlich nicht anders bezeichnen als seinen Beitrag zur narzisstischen Eugenik. Dass er Hitler ständig verherrlicht hat, ist anhand dieser Gedanken relativ klar. Hier noch ein paar Zitate zum Weltjudentum, aber die haben wir jetzt, denke ich, genug gehabt. Wir hören uns, ganz wichtig und als Überleitung vielleicht auch zu Carl Schmitt, der Gedanke, dass man einen Feind braucht, um sich zusammenzuschließen, ist bei ihm auch ganz virulent in der Vorlesung vom Wesen der Wahrheit, Wintersemester 33/34. Doziert er über Heraklit, über den Kampf, den er natürlich als Krieg dann interpretiert und gibt eine Definition des Feindes eines Volkes und hebt dessen Notwendigkeit eben hervor. Zitat, Feind ist derjenige und jeder, von dem eine wesentliche Bedrohung des Daseins des Volkes und seiner Einzelnen ausgeht. Der Feind braucht nicht der Äußere zu sein und der Äußere ist nicht einmal immer der Gefährlichere. Und es kann so aussehen, als sei kein Feind da. Dann ist die Grunderfordernis, den Feind zu finden, ins Licht zu stellen oder gar erst zu schaffen, damit dieses Stehen gegen den Feind geschehe und das Dasein nicht stumpf werde. Der Feind kann in der innersten Wurzel des Daseins eines Volkes sich festgesetzt haben und dessen eigenem Wesen sich entgegenstellen und zuwiderhandeln. Umso schärfer und härter und schwerer ist der Kampf, denn dieser besteht ja nur zum geringsten Teil im Gegeneinanderschlagen. Oft weit schwieriger und langwieriger ist es, den Feind als solches zu erspähen, ihn zur Entfaltung zu bringen, ihm gegenüber sich nichts vorzumachen, sich angriffsfertig zu halten, die ständige Bereitschaft zu pflegen und zu steigern und den Angriff auf weite Sicht mit dem Ziel der völligen Vernichtung anzusetzen. Wer dieser innere Feind ist, haben wir vorher gerade gehört. Und was mit diesem inneren Feind, den Juden und den Linken, den Kommunisten und so weiter dann passieren sollte und passiert ist, ist ja bekannt. Also, soweit Heidegger. Jetzt nochmal die deutsche Version von dem Snowy Sunday, von dem Weißen Sonntag. Franz Josef Degenhardt hat das übertragen und gesungen.
War's Traum oder war's Tag, dieser Sonntag im Schnee, weiße Stille ringsum im Hag, zugefroren der See in dem roten Umhang, grad wie ein Husar, so zog ich.